Siebentes Kapitel. Mein erstes Semester in Salemhaus. Die Schule fing am nächsten Morgen in vollem Ernste an. Und ich weiß, es machte einen tiefen Eindruck auf mich, wie der laute Lärm in der Schulstube plötzlich zur Totenstille wurde, als Mr. Creakle nach dem Frühstück eintrat, in der Tür stehen blieb und sich umsah, wie der Menschenfresser im Märchen seiner Gefangenen betrachtet. Nun, ihr Jungen, ein neues Semester ist angegangen. Nehmt euch in Acht in diesem neuen Semester. Seid gut vorbereitet für die Lektionen, das rate ich euch, denn ich werde gut vorbereitet für die Strafe sein. Ich werde nicht wanken, es nützt euch nichts, wenn ihr euch reibt. Ihr werdet die Striemen nicht wegreiben, die ihr von mir bekommen sollt. Nun macht euch an die Arbeit, ihr Jungen. Als diese schreckliche Rede zu Ende war, kam Mr. Creakle zu mir und sagte mir, wenn ich gut beißen könne, so könne er es mir gleich tun. Er zeigte mir alsdann ein spanisches Röhrchen und fragte mich, wie kommt dir der Zahn vor, he? Ist's ein scharfer Zahn, he? Ist's ein Backzahn, he? Hat er eine lange Spitze, he? Beißt er, he? Beißt er wirklich? Bei jeder Frage gab er mir einen Hieb über den Rücken, dass ich mich vor Schmerzen krümmte. Und so war ich bald in Salemhaus eingeführt und zu Hause. Und sehr bald in Tränen. Nicht etwa, dass diese Behandlung eine besondere Auszeichnung gewesen wäre. Im Gegenteil, bei der großen Mehrzahl der Knaben, vornehmlich bei den Kleinen in der großen Mehrzahl, machte sich Mr. Creakle auf dieselbe Weise bemerklich, wie er die Runde im Zimmer machte. Die halbe Schule weinte und krümmte sich vor Schmerzen, ehe die Arbeit des Tages begann. Und wie groß die Zahl der Weinenden noch wurde, bevor der Tag zu Ende ging, getraue ich mich gar nicht anzugeben, aus Furcht, der Übertreibung beschuldigt zu werden. Ich glaube, es hat nie einen Menschen gegeben, der in seinem Berufe mehr Genuss fand als Mr. Creakle. Die Knaben zu schlagen, bereitete ihm eine Wollust, die der Befriedigung einer heißen Begierde gleichkam. Ich bin fest überzeugt, dass er sich pausbäckigen Knaben gegenüber nicht halten konnte, dass darin etwas für ihn lag, was ihn nicht ruhen ließ, bevor er den Knaben für den Tag gezeichnet hatte. Ich war selbst pausbäckig und muss es wissen. Wahrhaftig, wenn ich an diesen Kerl denke, so siedet mein Blut noch heute mit derselben unparteiischen Entrüstung. Wie demütig wir gegen ihn waren. Wir unglücklichen kleinen Zitterer vor einem erbarmungslosen Götzen. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, so muss ich mir sagen, was es doch für ein vielversprechender Anfang für mein Leben war, dass ich gegen einen so unfähigen, anmaßenden Menschen untertänig und kriechend sein musste. Hier sitze ich wieder in Gedanken auf meiner Bank und folge seinem Auge. Voll Untertänigkeit folge ich ihm, wie er ein Rechenbuch für ein anderes Opfer liniert, das mit dem Lineal eben etwas auf die Hand bekommen hat und die Schwiele mit dem Taschentuch reibt. Ich habe die Fülle zu tun, doch ich folge seinem Auge nicht, weil ich müßig bin, sondern weil es mich unnatürlich anzieht. Und im bangen Verlangen zu wissen, was er in der nächsten Minute tun und ob er über mich oder über einen anderen herfallen werde. Eine doppelte Reihe kleiner Jungen hinter mir beobachtet ihn mit demselben Interesse. Ich denke, er weiß es, obgleich er sich anders stellt. Er zieht schreckliche Grimassen, während er das Rechenbuch liniert. Und jetzt wirft er einen Seitenblick auf uns. Und wir alle lassen den Blick aufs Buch sinken und fangen an zu zittern. Einen Augenblick später beobachten wir ihn schon wieder. Ein Unglücklicher, der seine Sache schlecht gemacht hat, wird vorgerufen. Er stammelt Entschuldigungen und verspricht, es morgen besser zu machen. Mr. Creakle macht einen schlechten Witz, ehe er ihn züchtigt. Und wir lachen darüber. Ja, wir elenden, erbärmlichen Schelme lachen darüber mit Gesichtern so weiß wie Kalk und Herzen, die uns in die Hosen gefallen sind. Wieder sitze ich am Pult an einem erschlaffend heißen Sommernachmittag. Um mich herum summt und schwirrt es, als wären die Schüler lauter Brummfliegen. Der widerliche Geschmack von dem lauwarmen Fett an dem Fleisch, das wir vor 2 Stunden verzehrt haben, ist mir noch geblieben und mein Kopf so schwer wie ein Bleiklumpen. Ich gebe alles in der Welt hin, wenn ich jetzt ein wenig schlafen dürfte. Ich sitze da und richte die Augen auf Mr. Creakle, blinzle wie eine junge Eule. Und wenn der Schlaf mich für einen Augenblick übermannt, verfolgt sein Bild mich bis in den Schlummer und ich träume, dass er Bücher liniert, bis er leise hinter mich tritt und mich durch einen roten Striemen auf meinem Rücken zu einem klareren Bewusstsein seiner Gegenwart weckt. Steerforth Arm in Arm mit Miss Creakle in die Kirche vor mir hergehen zu sehen, war nichts Kleines. Ich konnte Miss Creakle, der kleinen Emily, hinsichtlich der Schönheit nicht gleichstellen. Und ich liebte sie nicht. Das wagte ich überhaupt nicht. Aber sie erschien mir doch als eine junge Dame von ungewöhnlichen Reizen und von unübertrefflicher Eleganz des Benehmens. Wenn Steerforth in weißen Beinkleidern einherstolzierte und ihr Sonnenschirmchen trug, so war ich stolz auf seine Freundschaft und ich glaubte, das Fräulein müsse ihn von Herzen bewundern. Mr. Sharp und Mr. Mel waren ja beides wichtige Persönlichkeiten in meinen Augen, aber Steerforth war im Vergleich zu ihnen, was die Sonne gegen zwei Sterne ist. Steerforth blieb mein Beschützer und zeigte sich mir als einen sehr nützlichen Freund, da niemand einem Knaben, dessen Gönner er war, etwas zu tun wagte. Gegen Mr. Creakle konnte er mich allerdings nicht schützen. Oder er tat es wenigstens nicht. Und dieser war sehr hart gegen mich.